Welch eine Tragik in diesem Theaterstück. Ein Mann, der alles riskiert, alles einsetzt, alles erreicht und am Schluss mit leerem Herzen dasteht. Alles gewonnen und alles verloren. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seinem Leben nimmt? Ich lese den Predigttext Matthäus 16, die Verse 24 bis 27, aus dem diese Aussage stammt, und ich lese es nach der Lutherbibel 2017. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Zugegeben. Können wir den Hall vielleicht so ein bisschen hier rausnehmen? Oder halt das für euch auch so? Ah, jetzt ist es besser, ne? Genau. Oder? Naja, gut. Also, müsst ihr irgendwie aushalten. Also dieser Bibelabschnitt, der ist für mein Empfinden jetzt nicht so der Bibelabschnitt, in dem es so von Geburtstagskartenversen nur so wimmelt. Vielleicht ist es auch nicht der Bibelabschnitt, den man üblicherweise für eine Taufpredigt zugrunde legt. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so viele gehalten. Aber das, was Jesus hier sagt, das klingt in meinen Ohren erstmal weder sonderlich einladend noch ermutigend. Und irgendwie nach Feiern klingt das Ganze auch nicht. Dabei wollen wir doch genau das heute tun, feiern. Als Gemeinde Jesu feiern wir mit dir, Michael, heute zusammen, dass du vom Heiligen Geist ergriffen erkannt hast, dass Jesus der Christus ist, der Retter. Wir feiern deine Taufe, mit der du öffentlich bekennst: Ja, Jesus Christus ist der Herr über mein Leben. Ihm will ich von ganzem Herzen folgen. Ist das ein Grund zu feiern? Ja, klar. Und der Himmel feiert auch, wie es immer tut, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt. Wir haben allen Grund zu feiern, und das können wir unter anderem tun, indem wir diese Worte Jesu an uns heranlassen, die ohne Frage herausfordernd, vielleicht auch erschreckend und verwirrend und gleichzeitig doch zutiefst lebensspendend und notwendig sind. Ich habe gehört, Michael, dass dir diese Worte auf deinem Weg zu Jesus besonders wichtig geworden sind. Er hat dich dadurch in seine Sicht der Dinge hineingenommen und dir gezeigt, wie er dein Leben sieht. Und genau das ist ja Jesu Absicht, auch damals, als er die Worte zu seinen Jüngern gesagt hat. Er will sie in seine Sicht der Dinge mit hineinnehmen. Die Jünger, die haben ja alle stehen und liegen gelassen, um Jesus nachzufolgen. Sie sind mit ihm unterwegs, sie lernen von ihm, reden mit ihm, hören auf ihn, lernen ihn kennen, werden verändert. Sie sind voll Überzeugung mit ihrem Herrn unterwegs, führen ein völlig anderes Leben als vorher und sind gleichzeitig noch die, die sie waren. Nicht nur für Jünger Jesu heute, sondern auch damals hatten die Jünger immer wieder Zweifel. Sie sind auch mal durcheinander. Sie verstehen Jesus nicht. Und manchmal sind sie innerlich ordentlich zerrissen. Und das wird deutlich, wenn man sich mal die zwei Abschnitte vor dem heutigen Predigttext am Matthäus 16, Vers 13 anschaut. Da fragt Jesus seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich sei? Eine spannende Frage. Jesus ist zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile öffentlich unterwegs. Menschen sehen ihn, sie erhören ihn, sie erleben etwas von dem, was er tut. Manche lernen Jesus persönlich kennen, manche kennen jemanden, der ihn kennt, manche hören über noch viel, viel mehr Ecken etwas von Jesus. Vielerorts ist Jesus das Gesprächsthema. Damals wie heute löst Jesus etwas in Menschen aus. Wer ihm einmal begegnet, der kann ihn nicht einfach wieder vergessen und zur Tagesordnung übergehen. Menschen reagieren auf Jesus. Manche bewundern ihn, andere belächeln ihn. Manche fühlen sich von ihm angezogen, andere stoßen sich an ihn. Manche freuen sich an Jesus, andere ärgern sich über ihn. Manche folgen ihm entschieden nach, andere wenden sich entschieden ab. Jesus lässt Menschen nicht kalt. Auch damals, als er auf der Erde lebt, spüren die Leute, irgendwas hat dieser Jesus an sich. Irgendwas ist an ihm anders als bei anderen. Und es werden die unterschiedlichen Theorien entwickelt, was es denn nun wohl mit diesem Jesus auf sich hat. Wer sagen die Leute, dass ich sei? Manchmal bekommt man ja ein ehrlicheres Stimmungsbild, wenn man hört, was die Leute über einen sagen, als das, was sie einem direkt sagen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt, Undercover Boss. Ein Firmenchef tarnt sich als neuer Mitarbeiter und lässt sich an einem Arbeitsplatz seines eigenen Unternehmens einarbeiten, mit dem Ziel, um dort an der Basis als Kollege unter Kollegen eher etwas über die Arbeitsweise, über die Zufriedenheit und über die Verbesserungswünsche der Mitarbeiter zu erfahren, als in seiner Chefetage. Keine schlechte Idee vielleicht. Jesus hat es allerdings nicht nötig, einen Undercover-Boss zu spielen oder Mäuschen zu spielen, denn er weiß ja jederzeit, was im Herzen der Menschen vor sich geht. Und so ist diese Frage, die er hier stellt, wohl weniger für ihn selbst gedacht als für die Jünger. Vielleicht ist das für sie eine gute Gelegenheit, sich in der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen über ihre eigene Haltung klar zu werden. Jedenfalls haben die Jünger damals schon einige Theorien über Jesus gehört. Und sie erzählen ihm von den unterschiedlichen Aussagen und Mutmaßungen, die damals so über ihn kursieren. Und Jesus lässt seine Freunde all diese Theorien erörtern und hört ihnen zu. Und dann schaut er sie an, einen nach dem anderen, und fragt: Was sagt denn ihr, wer ich sei? Jetzt wird's persönlich. Jetzt geht es nicht mehr darum, was die anderen über Jesus sagen, sondern jetzt sind die Jünger gefragt. Und hier wird deutlich, dass es Gott nicht um die Menschheit im Abstrakten geht, sondern ganz konkret um jeden einzelnen Menschen. Jedem Einzelnen bringt er seine Gnade in Jesus Christus entgegen, und Jesus ist für jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Erde jemals gelebt hat und noch leben wird, ans Kreuz gegangen. Er will dir persönlich begegnen und seine Geschichte mit dir schreiben. Und wenn er dich fragt, was sagst denn du, wer ich bin, dann fragt er nicht deine Eltern, deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Geschwister, deinen Ehepartner, deine Freunde, deine Bekannten, deine Kollegen, andere Christen in der Gemeinde, sondern dann fragt er: Wer bin ich für dich? Petrus antwortet prompt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit bekennt er: Du bist der, auf den wir warten, der von Gott versprochene Retter, mein Retter. Und Jesus freut sich darüber: Diesen Glauben hast du nicht aus dir heraus, sondern das ist das Wirken meines Vaters an dir, sagt er. Wenn ein Mensch Jesus Christus kennenlernt und an ihn glauben kann, dann hat er das nicht seiner Klugheit, seiner Cleverness, seinem Intellekt zu verdanken, sondern dem lebendigen Gott. Gott allein wirkt durch seinen Geist Glauben in uns. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns kontinuierlich seinem Wirken aussetzen. Es ist nämlich nicht so, dass das, was wir einmal erkannt, einmal gelernt und einmal erfahren haben, dass uns das immer in derselben Weise ohne jeden Zweifel erhalten bleibt. Schaut euch Petrus an. Er glaubt und bekennt, dass Jesus der Christus ist, sein Retter. Und Jesus gibt ihm eine wunderbare Verheißung: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dieser Moment ist eine Sternstunde in Petrus' Leben. Aber dann beginnt Jesus seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er leiden und dass er sterben wird. Petrus bekommt Angst. Er findet diese Aussicht furchtbar. Und er fährt Jesus an, nein, Herr, nur das nicht. Da ist diese Sternstunde in Petrus Leben. Er glaubt und bekennt, dass Jesus der Retter, Gottes Sohn ist, der, dem er vertraut. Aber dann kann er diesen Weg, den Jesus geht, nicht ertragen. Er versucht allen Ernstes, Jesus von dem, was er in Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel tut, abzubringen. Hier zeigt sich etwas von der Zerrissenheit, die auch im Leben eines aufrichtigen Jesus-Nachfolgers vorkommt. Glaube und Zweifel. Geistliche Sternstunden und tiefe Abgründe. Seit fast 32 Jahren bin ich jetzt mit Jesus unterwegs. Und in dieser Zeit gab es Höhen und Tiefen. Es gab intensive und weniger intensive Zeiten. Und manchmal war die Flamme des Glaubens in mir so eine winzig kleine Mini-Glut. Aber Jesus hat diese Glut immer wieder neu entfacht und hat Bewegung in mein Leben gebracht. Und in den letzten 12, 15 Jahren genieße ich es mehr denn je, mit diesem Jesus gemeinsam unterwegs zu sein. Es fasziniert und erfreut mich und erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit zu erleben, wie Jesus mich immer mehr in die Beziehung zu ihm hineinführt. Genauso fasziniert und dankbar bin ich über die Gaben, die Jesus mir anvertraut. Und es freut mich so sehr, dass ich als freie Predigerin unterwegs sein darf und Gottes Wort durch Predigten, Bibelarbeiten, Vorträge und so weitergeben darf. Ich persönlich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Und dann waren mein Mann und ich kürzlich auf einer Geburtstagsfeier im erweiterten Familienkreis. Die Feier fand in einem Landgasthaus statt. Sehr schönes Ambiente, köstliches Buffet, eine aufmerksame Bedienung, alles toll. Wir kannten vorher kaum jemanden, aber haben uns natürlich hier und da und dort unterhalten. Und ich habe in diesen Gesprächen sehr schnell den Eindruck gewonnen, dass die allermeisten Gäste auf dieser Feier finanziell sehr viel besser dastehen als mein Mann und ich. Und die waren auch im Beruf unwahrscheinlich erfolgreich. Also da gab es Unternehmer und einen Arzt, Angestellte in höheren Positionen und so. Also das alles machte in meinen Augen irgendwie so richtig was her. Und dann waren diese Leute auch noch nett. Ich konnte mich also nicht zurücklehnen und sagen, gut, ihr habt das Geld, ihr habt die Karriere, aber wir sind die Netten. Nee, das waren die auch. Und ich hörte mir so an, was die Tischnachbarn um mich her alles aus ihrem Leben und vor allem aus ihren Berufen erzählten. Und ich spürte förmlich, wie ich innerlich immer kleiner wurde. Und plötzlich kam mir ein Gedanke, der hat mich echt erschreckt. Ich habe gedacht, na, hoffentlich fragt mich jetzt keiner, was ich beruflich mache. Begeisterung für Jesus und den Weg, den er mit mir geht. Und dann so ein Gedanke. Zerrissenheit. Jesus weiß um unsere Zerrissenheit. Und er ist zutiefst daran interessiert, uns heil, ganz zu machen. Er ist der Heiland, der den Weg der Heilung mit uns gehen möchte. Und dazu gehört, dass er uns durch seinen Geist die Augen für seine Sicht der Dinge öffnet. Jesus hat mich dann direkt mal zur Seite genommen, mich aufgerichtet und meine Perspektive zurechtgerückt. Und danach hat er mir auf dieser Feier ein paar sehr offene und sehr intensive Gespräche geschenkt. Dafür bin ich ihm dankbar. Als seine Nachfolger brauchen wir es einfach, dass Jesus uns immer wieder in unserer Zerrissenheit begegnet und uns in seine göttliche Sichtweise mit hineinnimmt. Und es ist ein Zeichen seiner Liebe und Fürsorge, dass er das immer wieder tut. Mit Jesu Tod und dann auch mit seiner Auferstehung, als er wieder zum Vater geht, stehen den Jüngern schwere Zeiten bevor. Jesus weiß, dass die Vorstellungen der Jünger an der einen oder anderen Stelle noch der Korrektur bedürfen, was so den Weg der Nachfolge angeht. Jesus will nicht, dass sie diesen Zeiten mit völlig überzogenen Erwartungen und falschen Vorstellungen entgegentreten. Er will, dass seine Jünger vorbereitet sind und dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie ihm nachfolgen. Jesus macht seinen Jüngern nichts vor. Er schmiert ihnen keinen Honig ums Maul, um sie für sich zu gewinnen. Was wird uns in dieser Welt nicht alles versprochen, um uns zu gewinnen? Glücklichmacher und Erfolgsgaranten an allen Ecken und Enden und am Schluss kommt die große Ernüchterung. Jesus ist anders. Er ist die Wahrheit in Person. Was er sagt, gilt. Jesus verspricht seinen Leuten kein leichtes Leben. Und er sagt auch nicht, folgt mir nach und alles läuft nach euren Vorstellungen. Im Gegenteil, er spricht von Selbstverleugnung. Und damit sagt er, wenn du mir nachfolgst, sollst du dich nicht länger von deinem Eigensinn und von deinen Trieben leiten lassen, sondern von mir. Ich sage, wo es lang geht, nicht du. Jesus will nicht der nette Zusatz, nicht das Sahnehäubchen in einem Leben sein, in dem sich alles um mich und meine Befindlichkeiten dreht. Er will die alles verändernde Mitte meines Lebens sein. Anders macht Nachfolge keinen Sinn. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, ist kein Angebot unter vielen, die uns das Leben ein wenig angenehmer, leichter und netter und attraktiver macht. Jesus Christus ist einzigartig und er ist konkurrenzlos. Nur er kann uns geben, wonach wir uns im tiefsten Inneren unseres Herzens sehnen, echtes Leben. Er ist kein Hilfsmittel zur Verbesserung unserer Lebensqualität. Jesus ist das Leben. Und nur in ihm finden wir Leben, volles, echtes, überfließendes Leben, das über diese Welt hinausreicht. Und je mehr wir von diesem Leben schmecken, desto weniger wird auch dieses Bedürfnis, dem nachzujagen, was diese Welt uns zu bieten hat. Und wenn es dann doch wieder passiert, wenn ich Jesus den Rücken kehre, um meinen Lebenshunger mit dem zu stillen, was mich doch nicht sättigen kann? Wenn mein Herz eigene Wege gegangen ist und ich mich wieder von Menschen und Dingen abhängig gemacht habe, statt mich an meinen Herrn zu hängen? Dann darf ich mein Herz behutsam an seinen Platz zurückbringen, es vor Jesus ausschütten, meine Schuld und Last bei ihm abladen an seinem Kreuz. Denn dafür ist er am Kreuz gestorben. Seine Gnade gilt jeden Tag unseres Lebens. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Mögest du, lieber Michael, und mögen wir alle in dieser Gnade leben und uns von ihr durchdringen lassen und unser Herz ganz an Jesus Christus hängen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr, danke für deine alles übersteigende, umfassende, bedingungslose Liebe, mit der du uns begegnest. Danke für deine Geduld, mit der du uns nachgehst, auf da, wo wir immer wieder eigene Wege gehen. Herr, und es fasziniert mich und es begeistert mich und ich bin einfach überwältigt, wie du so mit jedem einzelnen Menschen deine Geschichte schreibst, wie du Menschen begegnest in ihrer Situation, ihren Lebensumständen, mit ihrer Persönlichkeit, so dass sie dich verstehen können, wie du ihnen deine Liebe zusprichst, dass sie in ihrem Herzen begreifen, wie sehr du sie liebst. Und ich danke dir, dass du das auch bei Michael getan hast. Danke dir, dass wir heute seine Taufe mit ihm zusammen feiern dürfen, Herr. Das ist großartig. Ich danke dir für dein Werk, das du in ihm begonnen hast und dass er sich darauf verlassen darf, wie auch wir, dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, auch zu Ende bringst. Dass wir einmal schön und heil und makellos in der ganzen Fülle unserer Persönlichkeit vor dir stehen werden, so wie du uns gedacht hast und erschaffen hast. Das ist großartig. Danke, dass du unserem Leben Sinn, Halt, Hoffnung und Perspektive gibst, einen weiten Horizont. Und ich bitte dich, dass du uns deine Liebe ganz tief in unser Herz hineinsenkst, dein Wort, dass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt, aufwächst und Frucht bringt. Danke für deine Liebe. Danke, dass sie in uns wirkt. Und danke, dass du diese Liebe auch durch uns hindurch strahlen lässt, auf die Menschen um uns her. Herr, wir geben dir die Ehre. Amen.